So, ich darf euch herzlich begrüßen zum Gottesdienst, auch von meiner Seite. Ja, bevor ich beginne, würde ich gerne euch noch kurz etwas weitergeben. Es gibt einige Christen, die haben sich zusammengeschlossen oder die wollen auch aufrufen, einfach heute an diesem Tag besonders zu beten, auch in Bezug auf die Corona-Krise einerseits. Natürlich, das ist der eigentliche Anlass gewesen. Also das heißt, es ist schon ein bisschen länger auch in Planung und angesetzt gewesen. Da war damals noch nicht klar, dass es noch andere Anliegen natürlich auch dringend natürlich gibt zu beten. Nichtsdestotrotz will ich euch auch Mut machen an diesem Tag, dass wir uns Zeit nehmen, auf der einen Seite natürlich wirklich zu danken. Ich denke, wir haben wirklich Grund zu danken. Ich hätte mir es nicht träumen lassen, wirklich vor 2 Wochen, dass wir so jetzt heute hier sind. Es ist wirklich was Schönes, ein sehr schönes Gefühl auch, muss ich sagen. Auf der anderen Seite wollen wir weiter bitten. Wenn wir das ein bisschen beobachten, wie das funktioniert in der Politik, ist es schon ein arger Schlingerkurs irgendwie und wer weiß, wie es morgen aussieht. Lasst uns einfach beten, dass Gott es weiter führt und leitet, dass die Bedingungen so sein dürfen, dass sein Reich gebaut werden kann. Ja, er baut es nicht immer unter den Umständen, dass es alles bequem und gemütlich ist, aber wir wollen darum bitten, wie es im Gebet des Herrn heißt, dein Reich komme. Ja, darum geht es letztendlich. Und wir sind natürlich dankbar, wenn der Weg auch ohne harte Maßnahmen gehen darf. Lasst uns besonders heute dafür beten. Natürlich können wir gleich die andere Situation mit dem Krieg, was ausgebrochen ist, dürfen wir natürlich gerne auch damit einschließen in das Gebet und vor den Herrn bringen, vor den Herrn tragen. So, das als Vorbemerkung und ich würde vorschlagen, dass wir jetzt, bevor ich mit der Predigt beginne, dass wir auch nochmal vor den Herrn treten, beten, die Predigt dem Herrn anbefehlen. So, dürft gerne aufstehen, wenn ihr mögt. Ja, dann beten wir gemeinsam. Lieber Vater, wir kommen als dein Leib jetzt zu dir. Wir danken dir, dass wir heute hier sein dürfen und es ist ein schönes Privileg und ein Vorrecht. Danke, dass du es möglich gemacht hast. Verzeih da, wo wir vielleicht Unglauben gehabt haben, dass wir gedacht haben, es zieht sich vielleicht noch bis in den Sommer hinein oder sonst wann. Aber du machst es möglich, Herr. Du regierst, du herrschst, du bestimmst. Und dafür danken wir dir von Herzen. Wir wollen dich auch bitten an dieser Stelle, dass du uns schenkst, dass wir mit der Freiheit, die wir jetzt bekommen haben, dass wir verantwortungsvoll damit umgehen können, dass wir auf eine gute, dich verherrlichende Art und Weise vorgehen, mit unserem Verhalten dich loben können. Schenk du, dass wir auf der anderen Seite aber auch verschont bleiben vor weiteren harten Eingriffen und harten Maßnahmen. Herr, wenn es geht, halt es fern von uns und schenk, dass wir einander wirklich ohne all diese Hürden begegnen wieder dürfen, dass wir als Leib ein Stück weit jetzt auch wieder neu zusammenwachsen dürfen. Vielleicht sind einige Dinge hier gewachsen, einige Barrieren gewachsen, ohne dass wir es vielleicht wollten. Schenk, Herr, dass die Herzlichkeit wieder wachsen darf, dass wir uns da nicht falsch prägen lassen und diese Dinge verloren gehen. Wir wollen dich auch bitten, Herr, für diese Situation mit dem Krieg, der ausgebrochen ist. Es ist nicht gut, dass Menschen aufeinander schießen. Hass, Wut, Gewalt, Machtspiele, all diese Dinge, sie verherrlichen dich nicht und spiegeln nicht dich wider. Wir wollen dich bitten, insbesondere für unsere Geschwister, die dort sind, in diesen Kriegsgebieten, ich bitte dich, dass du sie stärkst und dass du in besonderer Weise mit ihnen bist, dass du sie mit deinem Heiligen Geist erfüllst, dass sie in der Lage sind, deinen Namen auch in diese Situation hinauszutragen und Hoffnung zu verbreiten. Beschütze und bewahre du sie, sei du in besonderer Weise auch ihr Beistand. Und dann bitten wir zuletzt jetzt auch für die Predigt hier, Herr, dass du uns segnest, dass du durch deinen Geist an unseren Herzen arbeitest und wirkst, weil du weißt, dass uns dieses ganze Thema auch mit beschäftigt und dich in Ruhe lässt. Und wir wollen dich bitten, dass du Trost gibst, dass du dein Wort hineinsprichst in diese Situation. Erweise deine Gnade mächtig, Herr. Darum flehen wir dich an. Amen. Amen. Ja, mir ist es ergangen wie dem Apostel Judas. Ich weiß nicht, ob ihr den Beginn von seinem Brief kennt. Judas 1, Vers 3 ist die Situation so. Ich lese es nur ganz kurz an, ihr müsst es nicht unbedingt aufschlagen. Da ist es, beschreibt er, wie er angefangen hat, diesen Brief zu schreiben. Und er sagt, Geliebte, Vers 3, da ich allen Fleiß anwandte, euch über unser gemeinsames Heil zu schreiben, war ich genötigt, euch zu schreiben und zu ermahnen, für den ein für alle Mal den heiligen überlieferten Glauben zu kämpfen. So, ganz kurz in meinen Worten gesagt, der Apostel Paulus, der hat sich vorgenommen, hat gesagt, ich möchte den Gläubigen hier über unser gemeinsames Heil schreiben und ich möchte ihnen das nahe bringen. Aber dann ist irgendwas, hat ihn dazu bewegt, er hat sich die Situation angeschaut und gesagt, nein, ich muss jetzt doch mein Thema ein bisschen ändern und ich muss unbedingt sie ermutigen, für den ein für alle Mal den heiligen überlieferten Glauben zu kämpfen. Und so ähnlich ging es mir auch diese Woche. Ich dachte mir, ich werde euch Matthäus 9, Vers 9 auslegen. Über Matthäus, der dieses Evangelium uns geschrieben hat, seine persönliche Rolle in diesem Evangelium eigentlich. Und dann kamen aber Dinge, sodass ich mich genötigt sah, mein Thema zu verschieben zumindest. So dass wir heute auf eine andere Frage und auf ein anderes Thema eingehen werden. Und ich habe ohne große Überraschung, ja, oder ich will, bevor ich sage, aber ihr wisst es schon alle, es ist interessant, oder? Wenn ich euch vor 2 Wochen gesagt hätte, Corona wird jetzt also Ende Februar eigentlich kein Thema mehr sein. Was hättet ihr mir gesagt? Wahrscheinlich hast du recht. Ja, in den Schlagzeilen, jetzt muss man eine ganze Seite oder weiß was ich, wie lange runterscrollen, bis man mal dazu kommt, bis zu diesem Thema. Interessant, oder? Wie auf einmal sich alles gewendet hat. Ja? Eine Frage, Kinder, ihr seid noch hier heute vertreten, dann versuche ich euch wieder mit einzubeziehen. Wer von euch weiß das schon? Was passiert ist in dieser Woche, wo alle darüber, alle Erwachsenen zumindest, darüber reden müssen und was so in den Nachrichten ständig kommt. Weiß das jemand von den Kindern? Das ist gut, gelber, ja? Krieg, ja, das stimmt. Es ist leider ein Krieg ausgebrochen, ja? Zwischen der Ukraine und Russland ist ein Krieg ausgebrochen. Und wisst ihr, was für ein Stichwort ich ganz oft gelesen habe? Oder was überall jeder Wort Mund ist? Schock. Schock. Ja? Putin schockt die westliche Welt. So ähnlich immer. Ja? Ich habe mich gefragt, was ist das? Was ist das Schock? Ja? Ich versuche es dann immer wieder in meinen eigenen Worten auszuführen und zu beschreiben. Ich habe es mal so versucht zu umreißen. Ein Schock, das ist ein Zustand von jemand, der völlig überfordert ist im Denken, im Handeln, aufgrund eines plötzlich unerwarteten Ereignisses, das eingetroffen ist und das sehr bedrohlich ist. Okay, es passiert irgendetwas, was ganz überraschend kommt und was bedrohlich ist und dadurch sind wir überwältigt und sind auf einmal für eine Zeit lang handlungs- und unfähig, je nachdem wie stark der Schock ist, zum Teil sogar denkunfähig. Ja, wenn du eine eiskalte Dusche bekommst mit Eiswasser, dann kannst du für ein paar Sekunden wahrscheinlich nicht mehr richtig denken. Ja. Weil du in einem Schock bist, ja, weil du es nicht erwartet hast und es ist in irgendeiner Form bedrohlich und man kann kaum richtig reagieren. Nun, warum sind wir so betroffen davon? Durch das gefragt, warum sind wir so betroffen? Weil wir sind in Deutschland, oder? Ist Deutschland die Ukraine? Nee, gell, eigentlich nicht. Ist nicht das Gleiche. Ist es eine ganze Strecke weg von uns? Hat jemand von euch schon einen Panzer gesehen? Also ich meine jetzt im Einsatz hier, irgendwo. Nicht, gell? Hat irgendjemand von euch Flugzeuge gesehen oder irgendetwas? Noch nicht eigentlich, gell? Könnt ihr sagen, ja, warum seid ihr eigentlich betroffen? Warum seid ihr eigentlich besorgt, oder? Aber genau das ist das Problem, oder? Ich habe es schon genannt. Sorge. Oder? Sorge. Das löst, wir merken, es passiert irgendetwas und es ist nicht mehr so furchtbar weit weg, wie es oftmals gewesen ist. Es ist schon etwas näher. Und was passiert mit unserem Herzen? Was geschieht? Sorge. Angst vielleicht. Was sind die Sorgen? Ich denke, es gibt so ganz unterschiedliche Arten von Sorgen, die man sich dann sofort durch den Kopf schießen. Bei manchem das ist das, beim anderen ist es was anderes. Aber solche Sachen, Inflation. Ja, Kinder, wenn ihr noch nicht wisst, was das ist, egal. Es kommt irgendwann mal. Ist nicht, ist gut, wenn es euch nicht beschäftigt. Inflation. Hatten wir bis jetzt schon Inflation? Ja, irgendwie schon, gell? Was passiert jetzt? Ja, was passiert jetzt, wenn die Sachen alle immer teurer werden? Stellt euch vor, der Sprit kostet auf einmal über 2 Euro an der Tankstelle. Stellt euch vor, das Heizen wird immer teurer. Stellt euch vor, der Strom wird immer teurer. All diese Dinge. Vielleicht sogar das Essen und all diese Sachen. Das ist eine Sorge, oder, die wir haben. Dann vielleicht sogar noch weiter. Was ist mit unserer Grundversorgung? Wasser, Essen, Strom. Werden wir das überhaupt die ganze Zeit jetzt weiterhin haben? Oder müssen wir Sorge haben, dass wir es vielleicht irgendwann mal nicht mehr haben? Vielleicht sorgen wir uns tatsächlich auch noch weiter, dass vielleicht der Krieg bis hierher kommen könnte. Vielleicht machen wir uns solche Sorgen. Ja? Oder wir sorgen uns vielleicht sogar, dass wir unser Leben verlieren könnten. So weit können die Sorgen gehen, oder? So, ich möchte dem Ganzen heute versuchen, ein bisschen auf den Grund zu gehen. Wo liegt der Fehler? Wo liegt der Fehler? Erstmal, ich denke, dass es einen Fehler gibt, den wir bis jetzt zum Teil erlegen sind und der jetzt eine Folge davon, eine Auswirkung davon hat, dass wir uns jetzt vielfach in großen Sorgen befinden. Warum? Warum ist diese Sorge jetzt so stark? Ich denke, weil wir oftmals dazu neigen, uns in einem falschen Frieden und einer falschen Sicherheit zu wägen, oder? So, wenn ihr jetzt jeden Morgen aufgestanden seid, mit was für einem Gefühl seid ihr bis jetzt aufgestanden? Bis Mitte der Woche ungefähr. Ja? Also, oftmals fühlt man sich so, wir leben in einem sicheren Land, uns geht es gut, wir haben alles, was wir brauchen, öffne den Kühlschrank, es ist da, wenn nicht, der Lidl hat, ja, oder wie auch immer. Ja? Mit so einem Gefühl der Sicherheit leben wir, oder? Selbst für Unglücksfälle sind wir vorbereitet, oder? Hat jemand von euch eine Versicherung? Braucht euch nicht melden, weil es gibt manche Versicherungen, die hat jeder. Also, können wir uns alle melden. Also, so, wir sind abgesichert für verschiedene Dinge, für verschiedene Eventualitäten, für verschiedene Risiken, die da sind. Ja? Und das führt uns oftmals zu einer falschen Sicherheit. Zu einem falschen Vertrauen auch. Und das ist etwas, was insbesondere die Welt kennzeichnet. Wir als Christen haben manchmal damit zu kämpfen, aber die Welt kennzeichnet es umso mehr. Und das war aber auch schon im Alten Testament so. Schaut mal in den Jeremia hinein, in das Buch Jeremia. Im 5. Kapitel. Jeremia 5. Und ich glaube, dass unsere Gesellschaft natürlich vor allen Dingen so geprägt ist, dass es aber auch etwas mit uns zu tun hat, ihr Lieben. Wir können es da nicht ganz außen vor nehmen. Jeder prüfe sich selbst, natürlich. Jeremia 5, Vers 10. Da heißt es, er steigt seine Mauern und zerstört sie, doch richtet sie nicht völlig zugrunde. Also es ist ein Gericht hier, was hier ausgesprochen wird. Reißt seine Ranken weg, denn dem Herrn gehören sie nicht. Schaut mal jetzt Vers 11. Denn das Haus Israel und das Haus Juda haben sehr treulos an mir gehandelt, spricht der Herr. Jetzt hört zu. Sie haben den Herrn verleugnet und gesagt, er ist nicht da. Kein Unglück wird über uns kommen. Schwert und Hunger werden wir nicht sehen. Gibt es ganz viele Menschen unter uns, die heutzutage sagen, Gott ist nicht da? Ganz viele. Gibt es viele, die in so einer Art und Weise leben? Kein Schwert wird uns treffen, kein Unglück kann uns passieren. In so einer falschen Sicherheit? Ich glaube, dass es verbreitet ist. Solange nicht irgendetwas passiert, machen wir uns keine großen Gedanken. Wir gehen auf Arbeit, wir gehen einkaufen, wir genießen Fußballspiele, sonst irgendetwas machen wir und wir machen uns keine Sorgen, wir denken, es ist alles gut. Das ist ein Kennzeichen der Welt, eine blauäugige Sorglosigkeit, will ich sagen. Offenbarung 18, Vers 7, könnt ihr gerne weiter noch studieren, gebe ich euch einfach mit. Dort geht es um ein Bild, das uns gezeichnet wird, genannt die Hure Babylon. Und was kennzeichnet sie? Ein Bild für die Welt. Was kennzeichnet sie? Sie sagt, mir kann nichts passieren, Witwenschaft werde ich nicht sehen, ja, es wird kein Unglück auf mich treffen. Blauäugige Sicherheit. Wisst ihr, Gott weckt uns aus dieser Sicherheit auf, ihr Lieben. Ich will es euch sagen, das ist euch nicht neu. Schon vor 2 Jahren hat Gott uns einmal aufgeweckt und hat uns eine Seuche verordnet, will ich so sagen, und die uns plagt und die uns Schwierigkeiten macht und hat uns aufgeweckt und gesagt, es ist nicht alles in Ordnung und ihr seid nicht im Garten Eden und schon im Paradies schon gar nicht. Ja? Er hat uns aufgeweckt und was jetzt geschieht, ist nichts anderes, will ich euch sagen. Es ist ein neuer Weckruf von Gott. Er sagt, wacht auf, ihr lebt nicht im Schlaraffenland, ihr lebt nicht in einer vollkommenen Welt, ihr lebt in einer kaputten Welt. Ihr lebt in einer zerstörten, in einer kaputten Welt. Und trotz all der Technik, die wir haben, was haben wir an Technik heute, ihr Lieben? Ist es gewaltig? Wenn ihr mit eurem Urgroßvater darüber sprechen könntet, würdet ihr euch heute an einem Tisch mit ihm setzen und sagen, guck mal, was wir alles machen können heute an der Technik. Wenn ihr es ihm nicht selber vorführen würdet, jetzt nur erzählen würdet, was würdet ihr euch sagen? Nie im Leben, geht nicht. Funktioniert nicht. Wir haben Wahnsinnstechnik. Wir haben Versicherungen. Wir haben sogar Vermögen. Viele, ja, haben Geld, sonst irgendetwas. Aber was stellen wir neu und neu fest? Wir sind so verwundbar und angreifbar. Ihr Lieben, wir sitzen auf einem wackeligen Turm. Ja, mit dünnen Stelzen. Der kann einkrachen. Machen wir uns nichts vor. Der kann einkrachen. Der steht nicht felsenfest. Was möchte Gott eigentlich, dass wir dadurch, was wir tun sollen? Zu was dient dieser Weckruf? Der dient dazu, dass wir umkehren sollen. Umkehren sollen zu Gott, ihr Lieben. Wir sollen, das heißt, die mit Gott nicht versöhnt sind, die sollen ihre falschen Wege aufgehen und zu Gott umkehren. Sie sollen Gott anfangen, wieder zu suchen. Sie sollen sagen, Herr, wir haben falsch gehandelt. Vergib uns bitte, wir wollen deinen Namen suchen. Wir wollen deinen Willen wissen und wir wollen deinen Willen tun. Das ist, was eigentlich geschehen soll. Okay, es ist ein Weckruf zur Buße und zur Umkehr. Und dass wir neu sagen, Herr, wir sind abhängig von dir. Wir sind nicht selber groß. Wir können uns nicht selber versorgen. Ich will euch erinnern, was ich gepredigt habe. Unser nötiges Brot gib uns heute. Das müssen wir neu lernen, von Herzen zu beten. Und nicht sagen, wir können selber und wir sind abgesichert. Und dann holen wir das Gas sonst woher. Ihr Lieben, nein. Wir sind abhängig von Gott. Und das müssen wir bekennen. Nun, ich will euch verraten, wird euch vielleicht keine große Überraschung sein, aber ich will euch verraten, die Welt wird ihren Weg weitergehen. Wenn ihr die Offenbarung lest, was passiert? Ein Gericht nach dem nächsten kommt, aber es heißt, und die Menschen taten keine Buße. Ein Großteil dieser Welt wird keine Buße tun, wird nicht umkehren zu Gott. Ihr könnt auch nur die Nachrichten hineingucken und ich fand es so bezeichnend, unser Bundeskanzler hat etwas Interessantes gesagt, als er diese Lockerungen und all diese Dinge angekündigt hat. Wisst ihr, was er gesagt hat? Ich kann es nicht wörtlich zitieren, deswegen sinngemäß, aber er hat gesagt, wir haben es uns verdient, dass es jetzt mal langsam besser wird. Wisst ihr, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Wir haben nichts verdient, ihr Lieben. Wir haben nichts, wo wir gesagt haben, so jetzt haben wir lang genug gelitten, jetzt haben wir es verdient. Wir haben nichts verdient. Wenn Gott es schenkt, dass es besser wird, dann ist es Gnade. Gnade über Gnade, unverdiente Gnade. Aber verdient haben wir nichts, außer Strafe und noch schlimmere Zeiten, wenn es nach Verdienst geht. Aber Gott ist gnädig und er tut Gutes. Aber der Mensch sieht es nicht. Schaut, sagt, wir haben es verdient. Es ist Gnade. Aber über die Welt wollen wir nicht zu viel reden. Ich möchte wirklich mich an euch wenden, liebe Geschwister. Wie gehen wir mit dieser Situation um? Was machen wir? Weil uns betrifft es ja auch. Ja, wir können schön über die Welt reden. Ja, sie sollte doch endlich Buße tun. Aber ich meine, was ist mit uns? Ja? Lasst uns darüber nachdenken. Und dazu habe ich mir, möchte ich auf diesen Text eingehen, den ich mir heute ausgesucht habe, der sehr gut, denke ich, in diese Situation hineinspricht. In Matthäus 24. Matthäus 24, wer seine Bibel dabei hat, gerne mit aufschlagen. Anhand von 4 Punkten möchte ich diesen Text kurz mit euch betrachten und versuchen, euch eine Ausrichtung zu geben. Matthäus 24. Ab Vers 3. Als er, nämlich Jesus, aber auf dem Ölberg saß, traten seine Jünger für sich allein zu ihm und sprachen, sage uns, wann wird das sein und was ist das Zeichen deiner Ankunft und der Vollendung des Zeitalters? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, seht zu, dass niemand euch verführe. Seht zu, dass niemand euch verführe, denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin der Christus. Und sie werden viele verführen. Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Seht zu, erschreckt nicht. Denn es muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Seht zu, es muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Nun, ich habe, wie gesagt, 4 Punkte, anhand deren ich diesen Text mit euch durchgehen möchte. Vielleicht hilft es euch, das einzuprägen. Es sind keine klassischen 3 geworden, aber 4. 4 ist auch noch überschaubar, es sind keine 9. Ja. Der erste Punkt, konzentriert sein. Konzentriert sein. Wie sollen wir damit umgehen? Ich denke, eine wichtige Sache für uns ist, dass wir konzentriert sein sollen. Was meine ich damit? Ich weiß nicht, ob wir erst das Erste, was uns ins Auge springt, natürlich jetzt Vers 6, ja, ihr werdet aber Kriege und diese Dinge, ja, okay. Habt ihr aber gelesen, was davor war? Ich will nicht zu tief darauf eingehen, aber ich will nur, dass wir vorsichtig sind, dass wir immer konzentriert bleiben. Also, um was geht es hier? Wir denken, was ist die eigentliche Gefahr, die uns droht, ihr Lieben? Was ist das eigentliche Problem? Was wir vor Augen haben, ist der Krieg, der Konflikt, all diese Dinge. Ja? Aber was ist die eigentliche Gefahr? Die eigentliche Gefahr ist nicht Krieg. Jesus sagt nicht, seht zu, es werden Fall Kriege kommen, passt auf. Nein, nein. Seht zu, was ist das Erste? Seht zu, dass euch niemand verführe, in Vers 4. Ja? In Vers 4, seht zu, dass euch niemand verführe. Das ist das Erste, was Jesus sagt. Er sagt nicht, passt auf, dass ihr euch genug Geld gespart habt für diese Zeit. Schaut, dass ihr einen Vorrat angelegt habt oder sonst irgendetwas. Er sagt hier zuerst, passt auf, dass ihr nicht verführt werdet. Das heißt, das Erste, was für uns wichtig ist, ist konzentriert sein. Ich will einen Vergleich machen. Kinder, jetzt an euch eine Frage. Bei einem Auto, da in den Reifen, was ist da drin? Ja? Luft, sehr gut. Also da ist Luft drin. Und die Luft, die macht man einmal rein und die bleibt für immer da drin, oder? Nein, was muss man immer wieder mal machen? Ja? Aufpumpen, gell? Beim Fahrrad auch schon, ne? Okay, also wer weiß ist, der überprüft immer wieder mal den Luftdruck in seinen Reifen, ja? Warum? Weil wir versuchen, eine Gefahr abzuwenden. Was wäre, wenn mitten auf der Autobahn der Reifen auf einmal ganz leer und platt ist? Das wäre, ja? Das wäre schlecht. Das könnte zu einem großen Unfall führen, okay? Also, was haltet ihr davon, wenn ich jetzt, wenn wir nachher unterwegs sind, fahren wir irgendwo hier durch Nachbarort, in Korntal oder irgendwo, und dann halte ich an irgendwo, und dann gibt es doch solche, ihr kennt doch so Bahnübergänge, kennt ihr ja? Wo die Straße sich kreuzt und was noch? Die Schienen, gell? So, also dann sage ich, ich werde jetzt meinen Luftdruck, jetzt werden wir hier anhalten auf diesem Bahnübergang und werde mal den Luftdruck überprüfen und die Räder nachziehen. Denkt ihr, das ist eine gute Idee? Aber warum? Ich versuche doch eine Gefahr abzuwenden, dass hier der Luftdruck nicht rausgeht, ja? Wenn die Bahn kommt, könnte das Auto platt sein. Das heißt, wir haben eine Gefahr im Blick, merken aber nicht, dass es noch eine viel größere gibt, die uns erwischen könnte, die uns erreichen könnte, oder? Das heißt, wir müssen die größere Gefahr im Blick behalten, konzentriert bleiben. Oder stellt euch vor, da gibt es einen, sind wieder große Überflutungen irgendwo, das Wasser steigt immer höher, und da seht ihr einen, der ist auf seinem Hausdach und baut sich einen Blitzableiter, während das Wasser immer weiter steigt. So, ist das schlau? Ist es gut, einen Blitzableiter zu bauen? Ist schon gut, oder? Wenn ein Blitz einschlagen würde, schlecht. Blitzableiter bauen ist gut, aber wenn die Flut gerade steigt, sollte man das vielleicht lieber ein bisschen verschieben, oder? Vielleicht ist am Ende gar kein Haus mehr da, wo man einen Blitzableiter braucht. Sollte man lieber vielleicht sein Leben retten. So, was ich damit sagen will ist, wir müssen die größere Gefahr immer im Blick behalten, Geschwister. Und wenn jetzt diese anderen Dinge kommen, dann müssen wir uns bewusst sein, die größere Gefahr, was Jesus uns sagt, ist, passt auf, dass niemand euch verführe. Das ist die erste und die größere Gefahr. Und das ist für uns wichtig, auch in diesen Tagen, dass wir das vor Augen haben. Aber warum ist es eine größere Gefahr, die Verführung, als zum Beispiel Krieg? Warum ist das eine größere Gefahr? Ja?
Weil es uns jetzt auch schon hier erreichen kann, nicht erst 16.000
Kilometer. Ja, natürlich, aber selbst wenn der Krieg hier wäre, ja, dann ist es, können wir trotzdem sagen, ist die andere Gefahr eine größere. Und zwar, ich will euch kurz lesen, Matthäus 10, Vers 28. Und das bringt uns, denke ich, auf die richtige Spur. Matthäus 10, Vers 28 heißt es nämlich, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen. Okay? Wir brauchen vor denen keine Angst haben, die unserem physischen Leben Schaden zufügen können. Sie können das tun, aber was können sie nicht tun? Sie können mit Schwert und Waffe und sonst irgendetwas, können sie unserer Seele nichts anhaben, ihr Lieben. Nichts. Aber die Verführung, gegen was richtet die sich? Gegen unsere Seele. Da geht es nicht um irdisches Leben, da geht es um ewiges Leben. Deswegen heißt es, dass wir vorsichtig sein müssen und dass wir die eigentlichen Gefahren im Blick behalten müssen. Das heißt nicht, dass die anderen Gefahren dann nicht da sind, dass wir einfach sagen, okay, ist egal, blenden wir einfach aus. Aber die Prioritäten müssen wir immer im Blick behalten und verstehen, was das eigentliche Problem ist. Also Punkt 1, konzentriert sein. Punkt 2, was ist der Punkt 2? Punkt 2, realistisch sein. Boah, Kinder, wer weiß, was realistisch bedeutet? Wer weiß, was das für ein komisches Wort ist? Real. Weiß das jemand von euch? Irgendjemand ganz Schlaues. Ja?
Logisch sein.
Logisch, das geht schon wirklich in eine gute Richtung. Ja? Jemand noch ein ähnliches Wort, das das gut beschreibt? Echt, können wir sagen. Real oder realistisch ist echt. Ja? So, oder wahrhaftig. Ja? Realistisch. Also es bedeutet, dass wir, das Gegenteil davon ist zum Beispiel blauäugig zu sein. Ja, also nichts gegen die blauen Augen haben, ist in Ordnung, dass ihr blaue Augen habt. Aber blauäugig sein, das sagt man dazu, wenn jemand so düdelüdelü lebt in die Welt. Ja, der sagt, Straßenregeln interessieren mich nicht, ich fahre einfach los, es wird schon nichts passieren. Ja, oder die einzelnen Flugzeuge rausspringen ohne einen Fallschirm oder so. Ja, das sagt man, das ist sehr blauäugig. Das ist sehr blauäugig. So, wie können wir blauäugig sein? Ich habe es vorher schon versucht, etwas zu beschreiben, ja, indem man sich in einer falschen Sicherheit wiegt und sagt, ja, uns wird schon nichts passieren. Uns wird schon nichts passieren. So sollten wir als Christen nicht sein. Schaut mal hier in Vers 6, ich sage es euch noch einmal, hier heißt es, ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. So, Jesus hat es angekündigt. Jesus hat gesagt, es wird passieren. Und ihr werdet von diesen Sachen hören. Sind wir schlau, wenn wir jetzt sagen, wenn wir jetzt so tun würden, als ob Jesus es nicht gesagt hätte? Wenn wir jetzt so leben, als ob Jesus gesagt hätte, es wird immer Friede da sein. Kein Krieg wird kommen. Alles wird gut sein. Wenn Jesus das gesagt hätte, dann könnten wir so leben. Aber er hat es nicht gesagt. Er hat ganz klar gesagt, dass diese Dinge hier passieren werden. Er hat gesagt, es passieren Kriege. Er hat gesagt sogar noch weitere Dinge. Schaut mal, Vers 7. Denn es wird sich Nation gegen Nation erheben und Königreich gegen Königreich. Und es werden Hungersnöte und Erdbeben da und dort sein. Hat Jesus das klar gesagt? Er hat es klar gesagt, oder? Also ihr Lieben, wenn wir gut und biblisch damit umgehen wollen, dann sollten wir sagen, ja, Jesus hat es gesagt, dass es kommt. Er hat es angekündigt. Ich glaube nicht, dass es einfach immer so alles weiter sein wird, wie es ist. Wer das glaubt, der ist naiv. Die Schrift hat sogar noch mehr angekündigt, ja, dass sogar noch mehr Dinge stattfinden werden. Auf die will ich jetzt nicht alles eingehen, das führt uns zu weit weg. Aber für uns ist es wichtig, dass wir nicht blauäugig in dieser Welt leben. Wir leben nicht mehr im Garten Eden. Ich kann es nicht oft genug sagen. Und manchmal müssen wir bitte einfach aufwachen aus dem Traum, den wir gelebt haben. Diese Welt ist dabei, kaputt zu gehen. Sie ist wie ein Auto, das mal ganz toll war. Aber ihr wisst, wie das mit den Autos ist, Kinder, oder? Fahren die für 100 Jahre, die Autos? Nee, gell? Man muss immer wieder reparieren und dann fängt es an zu rosten. Dann ist irgendwann ein Loch drin und es geht immer weiter kaputt, ja. Und es fährt immer, irgendwann macht es laute Knattergeräusche. Irgendwann macht es ganz laute Knattergeräusche und irgendwann ist es fertig. Okay, diese Welt ist wie ein kaputtes Auto. Das fährt noch eine Weile, wir wissen nicht wie lang, aber irgendwann ist es fertig. Irgendwann ist es fertig. Ganz wichtig, dass wir das wissen und dass wir das berücksichtigen. Also, ihr Lieben, lasst uns konzentriert sein, die eigentlichen Gefahren im Auge behalten. Lasst uns realistisch sein, indem wir wissen, dass diese Dinge kommen. Und als Drittes, ihr Lieben, lasst uns nüchtern sein. Wisst ihr, was nüchtern bedeutet? Wieder, okay, die Experten müssen wieder ran. Kinder, was bedeutet nüchtern sein? Oh, wisst ihr das? Nüchtern. Ihr seid immer nüchtern. Das ist gut. Was bedeutet nüchtern sein? Nüchtern, das Gegenteil davon ist betrunken, ja? Man muss mal so sagen, ja? Also zuerst mal, vom reinen Wortbegriff her. Wer nüchtern ist, der hat keinen Alkohol im Blut. Wer betrunken ist, der hat zu viel Alkohol im Blut, ja? Und der ist nicht mehr nüchtern. Und wie ist es bei den Betrunkenen? Ich weiß nicht, Kinder, musst ihr schon mal einen Betrunkenen zuschauen? oder ihr wisst zumindest von der Erzählung, wie das ist, wenn man betrunken ist. Wie laufen die Leute, wie benehmen die sich? Ja? Also die sind irgendwie... ja, es ist gut beschrieben, ja. Sie sind nicht mehr bei ihren Sinnen. Sie können nicht mehr klar denken. Sie reden irgendwelche komischen Dinge. Sie sehen vielleicht irgendwelche komischen Dinge. Es ist alles nicht mehr so, wie man einfach bei normalem Verstand ist. Das kann leider manchmal auch passieren, ohne dass man Alkohol getrunken hat. Kann man das klare Denken manchmal verlieren. Kann man manchmal anfangen, Dinge zu sehen, die vielleicht gar nicht da sind. Und unnüchtern zu werden, würde die Bibel sagen. Guck mal, was ich interessant finde, ihr Lieben. Lasst uns genau auf den Text schauen, was hier geschrieben steht. Es heißt hier, oder ich will mal erstmal sagen, was steht hier nicht? Hier steht nicht, ihr werdet dauernd im Krieg sein. Es steht hier, ihr werdet aber von Kriegen hören. Also es geht hier erstmal ums Hören. Ihr werdet hören, dass Krieg. Oh, ist interessant, oder? Genau das, was wir heute haben, oder? Wart ihr schon selber dort? Nö. Wir haben es gehört, ne? Und dann heißt es hier, nicht nur von Kriegen werden wir hören, sondern manchmal auch nur von Kriegsgerüchten. Was ist ein Gerücht? Ein Gerücht ist etwas, wo man eine Sache verbreitet, die aber gar nicht stimmt. Ja? Oder die so nicht stimmt, wie man sie verbreitet. Also es gibt beides. Es gibt echte Kriege, es gibt aber sogar zum Teil nur Kriegsgerüchte. Ja? Und das ist wieder etwas, was heute jetzt wirklich Blüte erlebt, oder? Gibt es jetzt viele Kriegsgerüchte? Massiv. Es gibt einen echten Krieg und dann gibt es außenrum noch viele, viele Kriegsgerüchte. Und was passieren wird und was kommen wird und was uns jetzt alles bevorsteht. Ihr Lieben, das blüht jetzt. Was gilt für uns als Christen? Wir gehen damit hinein und tun mit Würsteln, oder? Wir sind voll im Geschäft, oder? Und spekulieren und malen uns aus, was passieren wird und verbreiten Gerüchte, oder? Ist das nüchtern sein? Ist das nüchtern sein, was die Bibel sagt? Nee. Ich möchte euch ermutigen, ihr Lieben, dass wir als Christen uns bezüglich diesen ganzen politischen Entwicklungen und was kommt und was im Hintergrund geschieht, dass wir Zurückhaltung üben, ihr Lieben. Lasst uns Zurückhaltung üben. Wenn du nicht wirklich dabei bist, bei den Diplomatengesprächen und sonst irgendetwas, dann übe Zurückhaltung. Warum? Warum? Weil die ganze Politik, ihr Lieben, das ist kein Christengeschäft. Die ganzen politischen Entwicklungen, alles, was da geschieht, das ist nicht unser Ding und das, was wir machen. Es sei denn, dass du tatsächlich von deinem Beruf her berufen bist, ein Politiker zu sein und dort dein Geld zu verdienen, deine Arbeit zu machen, dann hast du etwas damit zu tun. In dem Bereich. Vielleicht bist du zuständig hier vor Ort. Vielleicht besitzt du im Landtag, okay, da hast du eine andere Verantwortung. Vielleicht bist du sogar, ich wüsste nicht, aber vielleicht ist sogar jemand von uns Bundeskanzler. Dann ist es ein bisschen was anderes. Dann ist es seine Arbeit, die er täglich tun muss. Aber wenn es nicht so ist, ihr Lieben, dann lasst uns von diesen Dingen Zurückhaltung üben. Oftmals ist das Beste, was wir sagen können, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, wie die Lage dort ist. Wenn du eine Rede hörst von Putin, dann kannst du sagen, okay, ich habe gehört, was er gesagt hat. Dann kannst du sagen, okay. Aber wenn wir es nicht gehört haben und wenn wir nur sagen, der hat gesagt und der hat gesagt, dann lasst uns hier Zurückhaltung üben und nicht sagen, ach ja, und der wird jetzt und der macht dies und dies. Es ist nicht unser Geschäft, ihr Lieben. Es ist nicht unser Geschäft. Und an die besonders gerne hier auch mitspekulieren, will ich wirklich ein Wort der Ermahnung richten. In Epheser 4, Vers 15 möchte ich eine Stelle mit euch lesen. Was heißt es hier? Epheser 4, Vers 15. Lasst uns aber die Wahrheit reden in Liebe und in allem hinwachsen zu ihm, der das Haupt ist, Christus. Was wollen wir in dieser Zeit tun, ihr Lieben? Wollen wir uns beteiligen an Spekulationen, an Gedankenspielen. Jetzt wird dies und jenes kommen. Und dann wird jetzt das passieren. Wollen wir das tun? Was ist, wenn wir im Nachhinein sich herausstellt, es war doch nicht so? Ihr Lieben, dann haben wir gesündigt. Wisst ihr warum? Weil wir sollen die Wahrheit reden. Und das hat auch etwas mit diesem Spekulieren und mit sich Geschichten ausmalen und verbreiten zu tun. Und ich will, man sagt ja, das ist ja meine Sache, ja, was ich glaube und was ich halt weitererzähle. Das ist ja mein Ding, oder? Ihr Lieben, wir haben eine Verantwortung füreinander. In Römer 14, Vers 13, wisst ihr, was dort geschrieben steht? Römer 14, Vers 13. Und das haben wir oft nicht im Blick, wenn wir uns diesen Spekulationen hingeben. Römer 14, Vers 13 heißt es, lasst uns nun nicht mehr einander richten, sondern haltet vielmehr das für recht, dem Bruder keinen Anstoß oder kein Ärgernis zu geben. Was heißt es hier? Wir sollen den Geschwistern keinen Anstoß, kein Ärgernis geben. Kann es sein, dass meine Spekulation ein Anstoß werden für die anderen? Kann sein, wisst ihr warum? Weil du bist vielleicht ganz gefestigt, ja, und sagst, doch, mir macht das nicht so viel aus. Ja? Ich spekuliere einfach ein bisschen, aber so wirklich viel macht es mir nicht aus. Oder du machst es vielleicht selber aus Angst heraus. Aber weißt du, was du bei ungefestigten, bei ängstlichen, sorgevollen Geschwistern auslöst durch deine Spekulation? Ein Haufen. Angst, Sorge wird vermehrt. Ist das, was die Schrift uns ermutigt zu tun? Zweifel vielleicht an Gott. Zweifel vielleicht an dem, was er tut, an dem, was er wirkt. Ist das förderlich? Ist das gut? Leben, wir haben eine Verantwortung füreinander in diesen Dingen. Deswegen lasst uns einander in diesen Zeiten ermutigen und nicht die Sorgen größer machen und nicht noch ausmalen und verschlimmern, was sowieso schon passiert. Lukas 21, Vers 34, ein interessant, was Jesus uns hier sagt, wovor er uns warnt. Er sagt hier, auch wiederum am Ende der Endzeitrede, schaut mal, was hier geschrieben steht, Vers 34. Hütet euch aber, dass eure Herzen nicht etwa beschwert werden. So, wie kann man sein Herz beschweren? Durch Völlerei, so das heißt, Essen ohne Grenzen, Trunkenheit, Trinken ohne Grenzen, also hier natürlich auch Alkohol, und Lebenssorgen. Und Lebenssorgen. Durch was beschweren wir unsere Herzen? Durch was machen wir uns das Aushalten, das Dranbleiben schwer? Durch Lebenssorgen. Geschwister, ich möchte euch ermutigen, lasst uns nüchtern sein. Lasst uns einerseits konzentriert sein, dass wir die richtige Gefahr vor Augen haben. Lasst uns realistisch sein, dass wir sagen, wir wissen, dass diese Dinge passieren. Lasst uns nüchtern sein, dass wir nicht in diese Spekulationen, in diese, was auch immer passieren könnte, mit hineinziehen lassen und mehr Schaden als Segen anrichten. Und das Vierte, und das ist mir fast am wichtigsten, liebe Geschwister, lasst uns zuversichtlich sein. Lasst uns zuversichtlich sein. Das ist das Allerwichtigste dabei. Guck mal, was Jesus sagt. Zurück zu unserem Text. Matthäus 24. Also Jesus hat zweimal gesagt, seht zu. Und wir haben schon gelernt, seht zu ist ganz ähnlich wie siehe. Ja? Und siehe hatten wir in unserem Text immer. Seht zu, das ist nochmal ein bisschen direkter. Hier heißt es, seht zu, Vers 6. Nochmal, ich lese den ganzen Vers. Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Seht zu, erschreckt nicht. Ist das klar? Passt auf, erschreckt nicht. So, wenn wir sagen können, die Welt befindet sich in einem Schock, wer sollte sich eigentlich nicht in einem Schock befinden? Wir. Warum? Weil Jesus hat es extra vorher gesagt. Passt auf, wenn es passiert, erschreckt nicht. Erschreckt nicht. Das ist herrlich, das ist wunderbar. Wenn wir unachtsam sind, wenn wir blauäugig sind, wenn wir einfach drauf losleben, dann werden wir im Schock sein. Aber wenn ihr wisst, dass eine Gefahr kommen wird und wenn ihr euch gedanklich darauf einstellt, seid ihr dann im Schock? Was hat den Schock? Ich habe es vorher versucht. Das Schwierige beim, oder was den Schock verursacht, ist das Plötzliche, das Unerwartete. Die Überraschung. Zack, dann ist es ein Schock. Wann ist es kein Schock mehr? Wenn wir uns darauf eingestellt haben. Ich wusste, dass es kommen wird. Früher oder später, Jesus hat es gesagt. Ich wusste nicht wann, ich wusste nicht wer, ich wusste nicht wie, aber ich wusste, es wird kommen. Warum können wir zuversichtlich sein oder warum sollen wir nicht erschrecken? Guck mal, was hier geschrieben steht. Denn es muss geschehen. Was heißt das, denn es muss geschehen? Die Schrift verwendet hier wieder etwas, was man könnte es als ein göttliches Passiv bezeichnen. Was ist ein göttliches Passiv? Die Juden hatten immer wieder diese Angewohnheit, dass sie versucht haben, Gottes Namen zu vermeiden. Ja? Und Matthäus ist einerseits ein Jude, ist so aufgewachsen, aber er schreibt auch vor allem an Juden. Und er ist oftmals, verwendet er dieses Stilmittel einfach auch. Wozu? Um zu beschreiben, das, was hier geschieht, ist, das kommt von Gott. Warum muss es geschehen? Weil Gott es so geschehen lässt. Weil Gott gesagt hat, es muss so geschehen. Okay? Jetzt müssen wir hier ganz sauber nochmal unterscheiden. Ich weiß nicht, wer kann sich vielleicht noch erinnern, als wir in Matthäus 6 gewesen sind, und da geht es ja in dem Gebet des Herrn. Vielleicht erinnert ihr euch, da beten wir auch, dein Wille geschehe. Und ich habe versucht, euch damals zu zeigen, um was für einen Willen es hier geht. Wenn wir beten, und ich habe versucht, euch zu zeigen, dass es zwei unterschiedliche Arten von Gottes Willen gibt. Übrigens bei euch auch gibt es zwei unterschiedliche Arten von Willen. Eine Frage an alle vielleicht, ich weiß nicht, Kinder auch, aber an euch alle. So, wer geht gerne zum Zahnarzt? Wer geht heute zum Zahnarzt? Oh, heute tue ich mir was Gutes, ich gehe zum Zahnarzt. Ich gehe so gern zum Zahnarzt. Macht ihr das gerne? Nicht so gern. Die bohren da rum, popeln da rum, das tut eher weh. Ja, ist nicht so schön, oder? Warum geht ihr dann überhaupt zum Zahnarzt? Ja? Er will, dass unsere Zähne sauber sind und das Endergebnis ist dann was Gutes dabei, ja. Aber das ist komisch, oder? Wir wollen nicht zum Zahnarzt gehen eigentlich, aber irgendwie wollen wir es dann doch, oder? Ja. Zumindest, wenn die Schmerzen dann irgendwann zu groß werden, dann wollen wir es irgendwann doch. Dann sagst du, und gehst heute voller Freude zum Zahnarzt. Ja, das ist das, was wir wirklich gewünscht haben. Nein, wir können so sagen, es gibt einen eigentlichen Willen von uns und einen uneigentlichen. So, das heißt, das Eigentliche ist, woran wir Freude haben, was wir gerne tun. Ja? Muss jemand, Kinder, wer muss überredet werden, in den Urlaub zu fahren von euch? Sagt ihr, oh, ich habe keine Lust. Oder fahrt ihr gerne? Sagt ihr alle, yeah, Urlaub. Ja, gell? Das ist doch was Tolles. So, das machen wir aus ganzem Herzen und voller Freude. Ja? Und dann gibt es andere Sachen, die machen wir. Wir sind eigentlich nicht unbedingt gezwungen dazu, zum Beispiel zum Zahnarzt zu gehen. Du kannst auch mit deinen Zahnschmerzen zu Hause bleiben. Keiner zwingt dich. Okay? Aber irgendwas veranlasst uns dann, irgendeine Entscheidung treffen wir dann, das trotzdem zu tun. Obwohl wir es nicht aus ganzem Herzen und voller Freude tun. Ganz ähnlich, denke ich, ist es mit Gott. Ja, der sagt, es müssen manche Dinge geschehen, wo er nicht sich... Ganz wichtig, ihr Lieben, Gott ist nicht ein Putin, der einfach da sitzt und sagt, so, hier spielen wir mal Krieg. Jetzt dürfen einfach mal Menschen sterben. Das ist doch was Tolles. Nicht, dass ich das ihm sage, dass er das genauso, das weiß ich nicht. Aber Gott, ich will nur sagen, Gott ist so nicht. Gott sind Menschenleben nicht egal. Gott findet Töten nicht gut. Gott findet Krieg nicht gut. Aber was wir wissen müssen, dass es trotzdem nicht so ist, dass Gott sagt, Mensch, nach meinem Plan, nach meinem Ratschluss, den ich gefasst hätte, sollte jetzt eigentlich da Frieden sein, aber die Menschen spielen halt nicht mit. Schrott, geht nicht. Nein, es ist ein Teil von Gottes Plan. Auch wenn es nicht seine Herzensfreude und sein Herzenswunsch ist, dass das alles passiert, es ist aber ein Teil von seinem Plan. Und das ist gut für uns zu wissen, ihr Lieben. Beides, dass auf der einen Seite Gott kein Gefallen hat an dem Töten, an dem Morden, an Krieg, an Hass, an diesen Dingen, dass wir auf der anderen Seite aber wissen, Gott steht da drüber und Gott hat gesagt, es muss jetzt geschehen. Es ist nicht gut, aber es muss jetzt geschehen. Wir dürfen wissen, dass der Plan und der Ratschluss Gottes vollkommen ist, dass er weise ist und dass er liebevoll ist. Ihr Lieben, wer jetzt gerade mit dabei ist, bei uns sind wir noch im Buch Hiob unterwegs. Und da werden wir ganz am Ende genau darauf kommen. Es passiert im Leben von Hiob all dieses Schreckliche und wo er sagt, wozu dieses ganze Leid? Aber wisst ihr, wozu, zu welchem Finale dieses Buch kommt? Gott weiß alle Dinge und Gottes Ratschluss und Plan ist so viel größer als ein kleines Leben. Er steht darüber, er weiß es und sein Plan ist unendlich weise und gut und gerecht und vollkommen. Das ist die Zuversicht, das ist die Hoffnung, ihr Lieben. Wir wissen, Gott lenkt und leitet diese Welt. Deswegen möchte ich euch Mut machen, ihr Lieben, seid zuversichtlich. Wir sollen als Christen nicht auf die NATO vertrauen. Die NATO wird es schon davor bewahren. Die NATO, die kann von heute auf morgen zerbröckeln. Keine Sorge, geht. Weil es auch ein menschliches Gebilde ist. Weil es alles Menschen sind. Vertraut auch nicht auf die Vernunft. Die Vernunft wird siegen. Nein, wird sie nicht. Das wissen wir. Spätestens seit eineinhalb Wochen wissen wir, die Vernunft siegt nicht. Vertraut auf Gott. Vertraut auf Gott. Ich möchte euch wirklich Mut machen. Schaut auf ihn. Und ich möchte euch eine Zusage machen von der Schrift her. 2. Petrus 2, Vers 9. 2. Petrus 2, Vers 9. Hier heißt es, 2. Petrus 2, Vers 9. Der Herr weiß, die Gottseligen aus der Versuchung zu retten, die Ungerechten aber aufbewahren für den Tag des Gerichts, wenn sie bestraft werden. Gott weiß die Gläubigen, er weiß die Heiligen aus der Not und aus der Versuchung, aus den schweren Zeiten heraus zu retten. An einer Stelle, wo wir lesen, im zweiten Buch Mose, wisst ihr, was da passiert ist? Noch eine abschließende Frage an die Kinder. Wie war das im Land Ägypten, als die ganzen Plagen gekommen sind? Haben sie alle gleich getroffen? Die Ägypter wie die Israeliten, alle wurden über einen Kamm geschert. Und der Hagel traf alle und die Heuschrecken kamen über alle. Ja?
Nein.
Nein, sondern?
Nur über die Ägypter.
Was hat Gott gemacht in der ganzen Not mit seinem Volk? Er hat es bewahrt. Und das heißt nicht, dass wir von allen Dingen, von allem Leid immer ausgenommen sein werden, aber wir wissen, dass Gott in besonderer Weise auch Bewahrung wirklich in diesen Zeiten gibt und in besonderer Weise Trost gibt und in besonderer Weise Mut gibt. Ich habe Nachrichten bekommen, wie Geschwister, auch in der Ukraine jetzt von uns, dann wirklich diese Zeit benutzen und hinausgehen auf die Straßen, den Leuten das Evangelium von Gott bringen, also natürlich auf der einen Seite Hilfe, aber auf der anderen Seite auch die gute Nachricht, die gute Botschaft bringen, gerade in dieser Situation. Das ist ein herrliches und ein wunderbares Zeugnis. Lasst uns auf Gott vertrauen. Er führt in die Not hinein, aber er führt auch durch die Not hindurch. Er führt hindurch. Und gerade jetzt, ihr Lieben, ich habe über Matthäus 6 auch gepredigt, nicht Sorgen über all diese Dinge. Es war damals nicht so schwer, oder? Ja gut, okay, Corona noch ein bisschen im Nacken, aber haben wir schon halb gewöhnt eigentlich daran. Jetzt gilt es, ihr Lieben, jetzt gilt es. Sorgt euch nicht um den nächsten Tag. Schaut auf die Vögel des Himmels. Lernt die Lektion. Vertraut auf Gott. Und sucht zuerst das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit. Und das andere wird euch hinzugefügt werden. Lasst uns beten, ihr Lieben. Lasst uns an unseren Herrn wenden, der Herr über alles ist, der über alles wacht. Und lasst uns ihm unser Vertrauen aussprechen, aber auch da sagen, wo es uns schwerfällt und ihn bitten, dass er uns das lehrt, auf ihn zu schauen. Ich lade euch ein.